Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo, am Mikro ist für euch Dominik Schottner. Schön, dass ihr dabei seid. Und das hier ist Simone.
Mobbing ist halt einfach am Ende sowohl für Täter als auch für Opfer scheiße, weil die da genauso drunter leiden werden im Verlauf ihres Lebens.
Simone ist Journalistin und hat einen Film über ihre Mobbing-Erfahrung in der Grundschule gemacht. Wollen wir gleich drüber reden, hier in diesem Ab21-Podcast. Auch mit dabei ist Mechthild Schäfer, Psychologin von der LMU in München. Sie wird uns erklären, wie lange die Psyche am Mobbing zu knabbern hat. Sowohl die Psyche der Opfer als auch die Psyche der Täter. Und Sanem Kleff vom Projekt Schule ohne Rassismus wird uns Tipps an die Hand geben, wie man Mobbing erkennen und vor allem bekämpfen kann. Los geht's aber jetzt mal mit Simone und ihrer Definition von Mobbing.
Das ist eigentlich eine schwere Frage, weil damals in der Zeit habe ich das überhaupt nicht als Mobbing betrachtet, beziehungsweise ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort überhaupt gibt. Und irgendwann, da war ich dann so Anfang 20 oder so, habe ich einen Bericht über Mobbing gesehen und habe da erst gecheckt, so, ach, ich glaube, das ist mir auch passiert. Ich glaube, das damals, was mir in der Schule passiert ist, das ist gar nicht normal, dass man sowas erlebt. Ich dachte immer, das ist normal, dass man in der Schule solche Situationen hat. Und klar, es gibt natürlich Streit zwischen Freundinnen und dass man mal ausgeschlossen wird aus irgendeiner Gruppe oder mal zu irgendeiner Party nicht eingeladen wird und so weiter. Das ist, glaube ich, auf einem gewissen Grad normal und das hat jeder mal erlebt. Aber Mobbing ist einfach, wenn so etwas systematisch passiert und einfach auch über einen sehr langen Zeitraum. Das ist ja auch das, was bei mir eben der Fall gewesen ist. Das war nicht mal eine Sache, sondern das war einfach ein Zeitraum von einem Jahr.
Was haben Sie denn getan in diesem Jahr?
Also das fing damit an, dass ich aus der Gruppe ausgeschlossen wurde, dass aufgehört wurde zu reden, wenn ich dazu kam oder ich im Sport nicht in die Mannschaft mehr gewählt wurde, dass ich nicht neben denen sitzen durfte und so weiter. Das waren so die kleinen Sachen, mit denen das anfing. Und dann gab es später Situationen, wo ich dann immer in meiner Schultasche Zettel gefunden habe, auf denen irgendwelche Beleidigungen standen, dass ich mit Müll beworfen wurde auf dem Schulhof.
Ja. Was geht? Was für Müll? Also ich meine nicht, dass es einen Unterschied machen würde, aber was haben die auf dich geworfen?
Also das war wirklich nur, das muss ich echt sagen, eine Situation.
Trotzdem.
Wo dann auch eine Apfelkitsche auf mich.
Der Rest des Apfels,
genau,
wenn man den abgenackt hat.
Das wurde irgendwie so auf mich geschmissen. Und dann gab es Situationen, dass irgendwie was an die Tafel geschrieben wurde über mich oder halt, dass ein Zettel rumgegeben wurde, wo drauf stand der Anti-Simone-Club und alle mussten unterschreiben in der Klasse. Und ja, oder ich wurde auch mal zu einer Party eingeladen, nur um da quasi verarscht zu werden. So. Solche Sachen sind dann später passiert. Zumindest die, an die ich mich erinnere. Ich muss sagen, dass es bestimmt auch Sachen gibt, an die ich mich dann eventuell nicht mehr erinnere.
Wer hat das Ganze angeleitet? Gab es da so eine Anführerin, Anführer?
Damals hatte ich gar nicht das Gefühl, dass es da so eine extreme Anführerin gab. Aber anscheinend, also es gab in unserer Gruppe, es war ja eine Gruppe von ein paar Mädels, und eine davon war schon so ein bisschen die Anführerin, also die, die alle toll fanden, alle Jungs aus der Klasse fanden die toll, alle Mädels wollten so sein wie sie. Aber ich habe sie gar nicht so richtig als Anführerin betrachtet, was jetzt dieses Mobbing anging. Und jetzt im Nachhinein, wo ich eben mit denen nochmal gesprochen habe oder manchen davon, haben die aus der Gruppe eine Person aber festgemacht und gesagt, die hat entschieden, dass du nicht mehr in der Gruppe sein darfst und deswegen haben wir aber sozusagen diese Aktion gegen dich gestartet.
Was war ihr Grund?
Das weiß ich nicht. Also ich habe ja auch mit ihr gesprochen und sie kann sich da gar nicht dran erinnern. Sie sagt, sie kann sich nicht daran erinnern, dass ich überhaupt gemobbt wurde und dass sie da irgendwie eine tragende Rolle gespielt hätte, wüsste sie absolut gar nicht. Und sie hat sich auch gar nicht als Anführerin der Gruppe betrachtet. Die anderen aus der Gruppe haben gesagt, dass sie wahrscheinlich mich ein bisschen als so eine Bedrohung gesehen hat. Also, dass ich irgendwie zu selbstbewusst war. Klingt jetzt total bescheuert.
Deine Mutter, naja, vielleicht muss man kurz sagen, du hast in dem Film sagt deine Mutter an einer Stelle mal, dass du gerne deine Meinung gesagt hast oder dich mitgeteilt hast, glaube ich, ist der Wortlaut. Also, du bist nicht auf den Mund gefallen sozusagen.
Ja. ich glaube, also natürlich habe ich das damals dachte ich immer, das liegt an irgendwas, was ich falsch gemacht habe oder so. Oder man denkt ja auch immer, dass Mobbingopfer, das sind immer die Schwachen, die Armen, die irgendwie mit keinem was zu tun haben, die vielleicht ein bisschen komisch sind und so. Und das war bei mir halt gar nicht der Fall. Ich war ja mit denen allen ganz normal befreundet. Ich hatte Hobbys, ich habe super viel gemacht und ich war eben eigentlich ein ganz selbstbewusster Mensch. Also bin ich auch immer noch, aber ja, dass das so der Grund war, dass sie vielleicht mich so als Bedrohung in ihrer Anführerposition gesehen hat, ist eine ganz interessante Theorie, was vielleicht sein kann. Das kann ich irgendwie selber so schlecht beurteilen, aber ich weiß noch, dass ich habe sie nie als diese krasse Anführerin, glaube ich, betrachtet. Ich habe halt auch nicht alles mitgemacht, was sie gesagt hat. So, vielleicht ist dann doch was dran.
Kannst du denn noch rekonstruieren oder weißt du vielleicht auch ganz einfach noch, wie sich das damals angefühlt hat, als dieser Apfelbutzen dich getroffen hat oder du die Zettel gefunden hast in deinem Schulranzen?
Ja, man fühlt sich halt einfach total alleine. Und was halt das Schlimme in der Schule ist, man ist ja in diesem System Schule und wir waren ja in der 6. Klasse damals, man geht ja noch ewig zur Schule. Und das ist ja auch so dein ganzes Universum in dieser Zeit. Klar hat man vielleicht ein paar Hobbys, die man irgendwie dann am Nachmittag macht, aber diese Schule ist ja der Hauptbestandteil deines Lebens zu diesem Zeitpunkt. Und du hast einfach das Gefühl, das hört nie auf. Du wirst jetzt die nächsten 9 Jahre oder wie lange man dann noch zur Schule geht, einfach ständig fertig gemacht werden und schlecht behandelt werden, du wirst irgendwie keine Freunde haben und alle werden dich scheiße finden und du weißt nicht warum. Man fühlt sich einfach ganz alleine die ganze Zeit.
Du hast es ja damals, also ja nicht erst jetzt gemerkt, sondern hast es ja beschrieben, mit 20 hast du das sozusagen benennen können, aber gemerkt, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist, hast du ja damals schon, weil deine Mutter hat es ja offensichtlich auch gemerkt. Was habt ihr damals unternommen dagegen?
Also ich habe das halt immer meiner Mutter erzählt oder meinen Eltern beiden, aber meine Mutter ist da so die Hauptansprechpartnerin gewesen. Die erste Aktion, die sie gemacht hat, war, dass sie zu den Eltern von einer dieser Mädchen gegangen ist, weil das war damals eine sehr gute Freundin von mir, die ich schon auch vor der Schulzeit kannte. Wir sind quasi mehr oder weniger zusammen aufgewachsen und da dachte meine Mutter, wenn wir die jetzt ansprechen, die werden das schon irgendwie regeln, dass das doch nicht sein kann, dass sie sich doch jetzt auch auf meine Seite stellen muss, dass das dann schon funktioniert und dass das dann aufhört.
Aber
es ist natürlich nicht passiert. Also am nächsten Tag war es halt noch viel schlimmer.
Aber nachvollziehbar ist es ja schon, was deine Mutter gemacht hat, oder?
Natürlich ist es nachvollziehbar. Ich habe jetzt halt mit Experten gesprochen, die gesagt haben, die Eltern sollten am besten nicht miteinander reden, einfach weil jedes Elternteil natürlich immer auf der Seite des eigenen Kindes steht. Aber natürlich ist das die erste Reaktion, vor allen Dingen, wenn man auch miteinander befreundet ist, denkt man ja, mein Gott, sowas muss doch aus der Welt zu schaffen sein. So, ne? Ja, und dann hat meine Mutter halt gesagt, dass sie sich nicht mehr getraut hat, mit mir zur Lehrerin zu gehen, weil sie dachte, dann wird es erst recht schlimmer. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, mit einem Lehrer zu sprechen. Also ich weiß, ich hatte dieses Verhältnis nicht zu meinen Lehrern. Es gab irgendwie, ich habe so das Gefühl, wenn ich an die Schulzeit denke, es gab so die Klasse und es gab die Lehrer. Das war so eine ganz andere Welt irgendwie. Ich hätte das nie gemacht und meine Mutter hat dann erzählt, dass auf irgendeinem Elternsprechtag später die Lehrerin sie darauf angesprochen hat und gesagt hat, ach ja, der Simone hat man da ja auch übel mitgespielt. Und meine Mutter war dann ganz verdattert und meinte, wie, sie haben das irgendwie mitbekommen? Und dann meinte sie, ja, und sie hätte wohl auch mit den Verantwortlichen, wen auch immer sie dafür gehalten hat, geredet. Aber das kann ich halt überhaupt nicht beurteilen, ob das danach besser geworden ist oder was dann passiert ist.
Von einer 12-Jährigen, 13-Jährigen zu erwarten, dass sie dann selber auf ihre Peinigerinnen, waren es ja in aller Regel, ne, zuzugehen, ist wahrscheinlich zu viel erwartet, oder? Oder hast du es gemacht? Bist du hingegangen, hast gesagt, sag mal, ihr tickt doch nicht ganz richtig.
Ja, am Anfang ja. Also es war halt so, das Ganze fing irgendwie dadurch an, dass ich innerhalb dieser Gruppe halt eine hatte, wo ich dachte, das ist so meine beste Freundin. Und diese Anführerin der Gruppe hat versucht, oder ich hatte das Gefühl, die versucht, sich so zwischen uns zu drängen. Und ich weiß, dass ich das mehrfach angesprochen habe. Ich habe ja auch in der Zeit Tagebuch geführt und habe das jetzt auch nochmal nachgelesen, dass das auch tatsächlich so war, dass ich mehrfach gesagt habe, so irgendwie fühle ich mich ausgeschlossen und was ist denn los? Und es kam halt nie richtige Antworten. Es wurde mir halt nie gesagt, ja, du bist halt doof, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Es wurde aber auch nicht gesagt, nee, Quatsch, du bildest dir das ein. Das war so ganz komisch. Das hing halt immer so im Raum. Und irgendwann war halt dann bei mir dann der Punkt erreicht, dass ich dachte, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Ich suche mir jetzt neue Freunde.
Mhm. So. Hast du gemacht?
Ja, also ich hatte dann auch noch, es gab in der Klasse auch noch andere Mädels und dann habe ich mich so ein bisschen umorientiert und eine davon ist auch heute noch meine beste Freundin.
Mhm. Hat die dir irgendwie den Anstoß gegeben, dich an dieses Thema ranzuwagen oder wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich schon viel Abstand dazu habe, mehr als 20 Jahre, jetzt gehe ich es an. Was war der Auslöser?
Ich habe halt gemerkt in meinem Verhalten heutzutage mit Freunden und mit Freundinnen, besonders in Gruppen, dass mich das irgendwie noch beeinflusst. Also, dass ich sehr schnell merke, weiß ich nicht, wenn ich mit 2, 3 Leuten befreundet bin und wir sind so eine kleine Gruppe und 2 Leute machen was alleine und ich erfahre das erst hinterher, dann denke ich immer so, okay, warum haben die sich jetzt alleine getroffen? Ich weiß in meinem Kopf, dass das nicht stimmt, aber es ist halt so ein inneres Gefühl, was einen nicht loslässt. Und ich wollte immer schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise das Thema Mobbing in den Film packen, um zu zeigen, Leute, das ist nicht nur so, dass derjenige, der gemobbt wird, nach Hause geht und heult und dann ist die Sache vorbei, sondern das hat Auswirkungen auf das ganze Leben. Mhm. Das soll den Leuten bewusst sein. Und ich wollte irgendwie auch Leuten, die vielleicht jetzt in der Situation sind, Jugendlichen zeigen, es wird besser. Ihr könnt irgendwann später, werdet ihr auch wieder Freunde haben und die Zeit hört irgendwann auf. Mhm. Das waren so meine Ziele, damit diesen Film zu machen. Und zum Glück habe ich die Möglichkeit bekommen.
Du hast da ja auch mit deinen damaligen Freundinnen, Mobberinnen, Peinigerinnen, egal wie man sie jetzt benennen will, auch gesprochen. Sie haben sich aber dabei nicht filmen lassen. Was haben sie gesagt und was war ihr Grund, sich nicht filmen zu lassen?
Ich glaube, ihnen ist es auch wirklich unangenehm, einfach weil sie immer noch so ein Schuldbewusstsein haben und es ihnen klar ist, dass sie da was falsch gemacht haben. Hm. Ich glaube einfach, dass sie einfach Angst davor hatten, bloßgestellt zu werden und als Schuldige hingestellt zu werden, obwohl das halt überhaupt nicht meine Intention war von diesem Film, sondern ich wollte einfach wirklich verstehen, was da passiert.
Und was hast du sie dann gefragt und was waren ihre Antworten?
Unterschiedlich. Also erstmal bei der ersten, die ich angerufen habe, habe ich erstmal auch gefragt, ob sie überhaupt weiß, von welcher Zeit ich rede. Ich habe mich versucht, da so ein bisschen ranzutasten. Mhm. Und sie wusste sofort, wovon ich rede. Es war ihr sofort klar. Ja, sie haben mir dann eben erzählt, dass es in dieser Gruppe auch nachdem das Ganze passiert ist, immer öfters, dass sie da nochmal drüber gesprochen haben untereinander. Dass sie sich durchaus bewusst waren, auch damals schon, dass sie irgendwas falsch machen, aber sie haben sich auch ganz oft gefragt, warum sie sich haben so manipulieren lassen und warum sie da mitgemacht haben und waren da eigentlich sehr reflektiert, dass sie gesagt haben, ich hatte halt damals Angst, dass mir das dann passiert und dass die anderen sich dann gegen mich stellen. Das waren so die Hauptgründe und haben dann eben gesagt, dass diese eine Person, diese Anführerin, dass die sozusagen entschieden hat, ich bin jetzt der Feind, aus was für Gründen auch immer, mhm, und ich darf nicht mehr zu dieser Gruppe gehören. Und die anderen haben dann das in die Hand genommen, mich aus dieser Gruppe rauszubuxieren. Genau, weil ich hatte diese Anführerin auch gar nicht mit irgendwelchen schlimmen Taten, hatte ich die gar nicht in Verbindung gebracht, hm, vorher.
Klassisches Herdenverhalten auf eine Weise irgendwie, ne?
So. Ja, ja, klar.
Hm. Hast du mit der Anführerin auch gesprochen?
Ja, mit der habe ich auch gesprochen. Die erinnert sich an nichts.
Ach so, die erinnert sich an nichts. Auch klassisch.
Ja, es war wirklich interessant, weil alle anderen wussten sofort, wovon ich rede. Und sie hat halt gesagt, nee, das weiß ich gar nicht. Sie kann sich da an gar nichts erinnern und sie verbindet mit mir auch gar nichts Negatives, hat sie gesagt.
Aber sie kannte dich noch.
Ja, ja, das schon. Aber ich fand es halt trotzdem interessant, dass sie meinte, okay, wenn ich jetzt sage, ich kann mich an nichts erinnern und die anderen sagen alle, ich bin da die Anführerin gewesen, dann will sie das auch nicht abstreiten. Und wenn das so gewesen ist, tut ihr das extrem leid. Und das fand ich irgendwie schon einen sehr großen Moment irgendwie, mhm, von ihr.
Aber du nimmst ihr das ab, dass sie sich nicht erinnern kann?
Ja, ich habe da schon lange drüber nachgedacht und sie war da wirklich so, ich habe ihr auch angemerkt, dass sie kein schlechtes Gewissen hat. Deswegen glaube ich ihr wirklich, dass sie sich da nicht dran erinnern kann. Ich glaube einfach, das ist jetzt aber komplett meine Interpretation, ne? Das hat jetzt kein Experte oder so bestätigt, hm, dass das einfach für die damals nicht so wichtig war. Die hat zwar irgendwie entschieden, durch ihr Verhalten oder wie auch immer, dass ich anscheinend nicht mehr in diese Gruppe gehöre, aber sie hat ja nie was gemacht. Die anderen haben ja das für sie übernommen. Hm. Und die haben ja diese Sachen gemacht mit den Zetteln und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich wirklich, das war für sie einfach nicht so wichtig. Hm. Und dann hat sie das auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Was hat es dir denn generell gebracht, mit ihnen zu sprechen und überhaupt diesen Film zu machen?
Also für mich persönlich hat es auf jeden Fall was gebracht, mit denen nochmal zu reden. Einfach zu wissen, es hatte nichts mit mir persönlich zu tun. Ich will nicht, dass sie sich schlecht fühlen, aber es war für mich irgendwie wichtig, dass die da noch drüber nachdenken, weil ich hatte immer so das Gefühl, okay, mich beschäftigt das mein ganzes Leben und die haben halt ein freudiges Leben und denken nie wieder drüber nach und so ist es nicht. Das ist halt letztendlich, Mobbing ist halt einfach am Ende sowohl für Täter als auch für Opfer scheiße, weil die da genauso drunter leiden werden im Verlauf ihres Lebens.
Die Journalistin Simone Horst wurde ein Jahr lang von ihren angeblich besten Freundinnen gemobbt. Ihren Film darüber findet ihr im Netz bei Funk, dem Jugendangebot von ARD und ZDF.
Deutschlandfunk Nova.
Ist das normal, dass Mobbing so einen langen Atem hat, von der Grundschule bis ins junge Erwachsenenalter? Oder liegt es auch vielleicht an der Art des Mobbings oder dem Charakter des Opfers oder den Umständen einer möglichen Therapie, die sich danach anschließt? Und was passiert eigentlich während des Mobbings bei den Opfern? Fragen wir doch einfach die Psychologin Mechthild Schäfer von der Ludwig-Maximilians-Uni in München, wo sie zu Mobbing forscht und lehrt. Hallo Frau Schäfer.
Ja, hallo Herr Schattner.
Welche psychischen Prozesse, nenne ich sie mal, laufen denn bei Menschen während des Mobbings ab, sowohl bei den Opfern als auch bei den Tätern?
Ja, bei den Tätern ist es ganz klar ein Motiv. Das heißt, die suchen nach Macht. Wir würden das bei Schülern zum Beispiel oder bei Jugendlichen noch eher nennen. Cool sein, der Bestimmer sein, haben wir in der Grundschule. Später würde man es im Berufsleben wirklich als Dominanz nennen. Bei den Opfern, die erleben, ich werde hier rausgeschossen und nur ich, niemand anders und niemand hilft mir. Das ist absolutes Gift fürs Selbstwertgefühl. Und bei denen, die sonst noch dabei sind, die Verteidiger, die versuchen etwas zu tun, geben aber irgendwann auch auf, wenn sie merken, dass sie vom System, also zum Beispiel der Schule oder dem Arbeitgeber, keine Unterstützung kriegen. Und wir haben einen großen Teil von Außenstehenden, die würden gerne helfen und können das aber nicht so richtig. Mhm. Und merken jedes Mal, wenn ich mich von dieser Stressquelle, da passiert wieder was und ich weiß, wie weh es dem Opfer tut, wegdrehen, dann fühlt sich das für mich gut an, weil der Stress weniger wird. Mhm. Das wäre so das Szenario.
Sie haben schon die verschiedenen Umfelder, die verschiedenen Konstellationen jetzt so angerissen, Schule, Arbeitsumfeld. In welcher Konstellation stehen denn Opfer und Täter meistens? Sind das Freunde zwangsläufig oder?
Ja, das wäre dann zumindest eine sehr toxische Freundschaft, würde ich sagen. Hm. Nein, es wurde lange angenommen, dass die in einer Beziehung zueinander stehen. Und deshalb wurde Mobbing auch sehr oft mit einem Konflikt verwechselt. Inzwischen können wir aber relativ eindeutig sagen, und das auch wiederum sowohl in der Schule wie im Arbeitsumfeld, da ist es zumindest in beiden Fällen untersucht, die stehen eigentlich in keinem Verhältnis. Man würde das Instrumentalisierung nennen. Das heißt, der Täter sucht sich das am besten geeignete Opfer aus und benutzt es. Und dass dem Opfer Schaden entsteht, das nimmt er in Kauf.
Okay, jetzt hatten wir vorhin bei meiner Kollegin Simone Horst gehört, dass das angeblich, in großen Anführungszeichen, dass es die besten Freundinnen seien. Was ist das? Das ist ja eine toxische Freundschaft, wie Sie schon gesagt haben. Aber
ja.
Das ist ja, das ist das ja eine Beziehung.
Da ist eine Beziehung. Das kann tatsächlich auch passieren. Also in Schulklassen kann man das zum Beispiel auch sehen, dass zum Beispiel zwei, die im Prinzip so ein bisschen um die Macht in der Klasse ringen. Die sind vielleicht befreundet, aber irgendwann möchte einfach einer vorziehen. Oder einer wird aus irgendwelchen Gründen, kommt ein bisschen ins Hintertreffen, zu Hause was nicht in Ordnung, in der Schule gerade nicht. Und diese Gelegenheit kann man nutzen. Wie gesagt, Macht ist was sehr Reizvolles, was Glitzerndes und die kann man eigentlich schlecht teilen.
Also die große Politik letztlich im Kleinen.
Ganz genau das.
Welche Phasen gibt es beim Mobbing? Steigert sich das? Also, oder ist es gleich von Anfang an auf so einem richtig destruktiven Level, wo man sagt, okay, schlimmer geht's nimmer? Oder steigert sich das so peu à peu?
Das müssen wir unterscheiden. Im normalen Kontext würde man sagen, das steigert sich langsam. Erst versucht der Täter mal zu gucken, was geht. Und irgendwo muss ich ja auch noch positiv wirken, weil wenn ich jetzt einfach nur jemanden attackiere, das zerplatzt mir im Gesicht, weil alle in der Klasse oder aber auch letztlich in der Arbeitsgruppe fragen, hast du noch alle Tassen im Schrank? Hm. dann merkt man so langsam irgendwie, diese Konstellation funktioniert, mit dem kann ich das machen. Und wenn der aus der Klasse geht, finde ich gleich den nächsten, mit dem ich das machen kann. Womit auch Ihre Frage oder implizite Frage, hat es was mit der Person des Opfers zu tun? Nein, hat es nicht. Und dann irgendwann manifestiert es sich so, dann hat sich auch die Klasse polarisieren lassen. Das heißt, die machen, wie kann man das nennen? Moral Disengagement nennen wir das.
Moral
Disengagement.
Ach so,
die distanzieren sich leichter davon, dass sie eigentlich merken, dass das ganz grob ist, was da passiert. So im Sinne von, hat ja selber Schuld. Mein Gott, muss ich dem ja auch nicht aussetzen. Guck mal, jetzt hat er mal gerade zurückgeschlagen oder so. Statt ihrem normalen moralischen Gefühl nachzugeben, das geht gar nicht, da bräuchte eigentlich jemand unsere Unterstützung. Noch ein Satz vielleicht. Ja. Bei Cybermobbing ist das tatsächlich anders. Das geht sehr viel schneller, weil das geht ja ohne Pause und das geht ja auch, wenn derjenige, der gemobbt wird, seinen Computer aus dem Fenster schmeißt. Ja, der weiß ja immer noch, dass das im Netz weitergeht.
Da sind auch mehr, ne?
Das muss nicht sein. Das überschneidet sich zu ungefähr 80%. Also jemand, der im Netz gemobbt wird, wird zumeist auch in seinem sozialen Umfeld gemobbt.
Durch wen oder was kann denn Mobbing beendet werden, egal ob Cyber oder Offline?
Jetzt hätten Sie gerne, dass ich mich ganz unbeliebt mache, ne? Ja, im Prinzip durch die, die den Job,
Chef, Lehrer,
natürlich. Da gibt es Verantwortliche für diese Gruppe, die das da performt.
Also die Macht tatsächlich dann am Ende innehaben.
Ja, oder man könnte es noch ganz einfach sagen, der eine oder andere hat Albert Bandura mal gehört, Lernen am Erfolg. Ich sag's jetzt mal wieder von der Schule, verzeihen Sie, so wie der Schulleiter mit den Lehrern, so die Lehrer mit den Lehrern, so die Lehrer mit den Schülern, so die Schüler mit den Schülern. Auf Deutsch in einer Hierarchie, und das ist das mal, sind die meisten Arbeitsumfelder und auch die Schule eben oder auch die Universität, so wie man in den Wald reinruft, die machen's, also dürfen wir es auch. Scheint ja hier die Norm zu sein.
Wie lange bleibt denn von Mobbing was bei den Opfern hängen, Frau Schäfer, und bei den Tätern?
Es kann sehr, sehr lange bleiben und es ist wahnsinnig schwer zu untersuchen, weil man ja nicht sozusagen in der Kindheit anfangen kann, dann gucken kann, wer wird gemobbt und diese Person noch über ihr Leben vergleichen. Man kann es aber retrospektiv, das heißt vom Erwachsenenalter rückblickend untersuchen. Und was auffällig ist oder was wir auffällig fanden, ist zum Beispiel, die Menschen, die gemobbt werden im Vergleich zu denen, die nicht gemobbt worden sind in der Schule, sind nicht mehr sozial isoliert, aber sie sind emotional, fühlen sie sich einsamer. Und das hatten Sie, glaube ich, vorhin schon kurz in der Anmoderation gesagt. Menschen, die Vertrauen verloren haben, die also misstrauischer gegenüber anderen sind.
Was ist bei den Tätern? Haben die irgendeinen einen Langzeitschaden davon, dass sie irgendwann mal besonders blöd zu anderen waren?
Darf ich spöttisch sein?
Gerne.
So mancher CEO, finde ich, hat ein bisschen Erfolg damit, oder?
Namen. Also wenn Sie hier das Blame Game schon spielen wollen, dann gerne mit Namen.
Naja, nein, um Gottes
Wir können auch
Willen,
Politikerinnen nein. und Politiker nehmen.
Ja, also jeder, der Trump, wann immer er auf dem Bildschirm erscheint, erlebt, der merkt, das ist ein Bulli, der geht über Leichen, der lügt und macht weiß Gott was alles.
Also Bulli muss man
um
vielleicht...
Nur um Macht zu demonstrieren. Und solange man nicht gestoppt wird und Erfolg damit hat, ist das ja durchaus biologisch sinnhaftes Verhalten.
Weil
nie die rote Ampel kam, weil nie jemand gesagt hat, nein, dieser Kontext erlaubt dir das nicht.
Okay, jetzt mal abgesehen von der Dauer, was sind die akuten Auswirkungen? Also wir haben noch das Beispiel der Kollegin vom NDR im Kopf, die während der Schulzeit von ihren angeblich besten Freundinnen ausgeschlossen wurde. Und dann hört man ja schon am Wort ausgeschlossen, sie durfte in bestimmten Kreisen einfach nicht mehr mitmachen. Was macht das mit der Psyche?
Naja, zunächst mal ist es ein ganz klarer Nachteil, hört sich ganz übel an, aber wir brauchen für die Entwicklung die Peers, das heißt die Gleichaltrigen, und zwar sowohl für die unseres Verstandes, wie für die unseres Sozialverhaltens, wie für die emotionale Entwicklung. Wenn man ausgeschlossen wird, ist man davon abgeschnitten. Das ist ein Entwicklungsnachteil. Das andere ist aber auch dieses, wie gesagt, Gefühl, ich darf nicht dazugehören. Und Peter Smith hat das mal so schön beschrieben, der hat eine qualitative Interviewstudie gemacht und hat gesagt, was rauskam in diesen Interviews, es ist wie so ein grauer Schatten, der auf dem Leben liegt. Das ist nicht ständig aktiv, das hat man auch nicht ständig im Kopf, aber es passieren bestimmte Ereignisse und es wird wieder aktiviert. Ich habe das mal wirklich verblüffend bei einer ihrer Kolleginnen, ist sicher inzwischen 15 Jahre her und war irgendein Münchner Fernsehsender. Wir standen nach einem Interview vorm Institut, rauchten noch eine Zigarette und dann meint diese Kollegin, Frau Schäfer, ich bin übrigens auch gemobbt worden. Und was mich verblüfft hat, ist oder vielleicht auch geschockt hat, die hatte niemals vor, mir das zu erzählen. Aber sie hat während des Interviews erst verstanden, was da eigentlich abgelaufen ist während des Mobbings und dass sie nicht schuld war. Und das war, glaube ich, der Grund, weshalb sie es dann gesagt hat.
Kann man denn diese Auswirkungen irgendwie heilen oder vielleicht sogar vergessen? In dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, sind die ja wieder zutage gekommen. Aber geht es?
Ja, wie gesagt, ich glaube, der eine Punkt ist immer, und das ist etwas, was man albern klingt, es aber gar nicht oft genug sagen kann, dieses, du bist nicht schuld, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen und deshalb ist dir das passiert. Dass dein Kopf etwas anderes gemacht hat, das heißt, dass du daraus geschlossen hast, dass nur du gemobbt wurdest, Kind oder Erwachsener, und glaubst, es hat etwas mit dir zu tun, ist absolut plausibel. So funktioniert unsere Psyche. Nur du bist gerade Teil einer Gruppe und bist da einfach die arme Wurst gewesen. Und wenn du nicht da gewesen wärst, wärst du mehr anders gewesen. Das andere, was man machen kann, also wir haben zum Beispiel in unserer Studie festgestellt, dass Leute, die nur in der Grundschule gemobbt worden sind und nicht mehr in der weiterführenden Schule, und ich sage das jetzt ein bisschen mit Vorsicht, die haben ein besseres Selbstwertgefühl gehabt als die, die nicht gemobbt worden sind. Wir haben das erst nicht geglaubt, haben irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas schiefgelaufen oder so, aber haben das dann mit ein paar Kollegen, die auch mal in ihren Datensätzen solche Daten hatten. Und da waren mindestens zwei, die gesagt haben, doch, diesen Effekt haben wir auch gemessen. Das heißt, es gibt offensichtlich sowas wie die positive Erfahrung, okay, Grundschule war doof, dann kann man es auch auf den Kontext ein Stück weit schieben. Ja, dann erklärt es was. Es waren die Menschen da, die sich nicht genug gekümmert haben, und später in der weiterführenden Schule war es anders. Es liegt nicht an mir. Völlig plausibel. Wenn man in der Grundschule und der weiterführenden Schule gemobbt wird oder aber nur in der weiterführenden Schule, dann führt das tatsächlich dazu, dass zum Beispiel das Selbstwertgefühl zumindest einen ordentlichen Dämpfer kriegt. Wie gesagt, dass man sich emotional einsamer fühlt. Das heißt, so lonely in the crowd haben wir das genannt. Also allein unter vielen. Plötzlich zweifelt man wieder. Man arbeitet und, ja, weiß ich nicht, versteht sich mit den Kollegen wunderbar, geht 2 Wochen in Urlaub und hat Angst, zurückzukommen, weil man Sorge hat, es könnte jetzt alles anders sein. Das würde im Normalen, jemand, der keine Mobbing-Erfahrung gemacht hat, einfach nicht passieren. Der freut sich im Zweifelsfall sogar auf die Kollegen. Das ist so ein typischer Mobbing-Effekt.
Deutschlandfunk Nova.
Zu meiner Schulzeit an einem Gymnasium in der Nähe von München, da hatten wir eine Mitschülerin aus Chemnitz. Die war mit ihrer Familie kurz nach der Wende nach Bayern gezogen und sie hatte ehrlich gesagt einen untypischen Namen für die Gegend und sprach auch definitiv ein bisschen anders als der Rest. Für uns kleine, Entschuldigung, Arschgeigen, war das damals der perfekte Anlass, sie zu mobben, sie zu hänseln. Das haben wir damals natürlich nicht so genannt, wäre ja auch schön blöd gewesen. Aber was bitteschön sollten diese blöden Sprüche und vor allem die Ausgrenzungen sonst gewesen sein? Jahre später, bin ich ganz froh drüber, haben wir drüber gesprochen mit ihr bei einem Abi-Treffen und das aus dem Weg geräumt. Unsere Lehrer haben das übrigens zur Schulzeit nicht wirklich mitbekommen. Jedenfalls haben sie nichts dagegen gemacht. Heute ist das anders. Da ist das Thema viel präsenter in Schulen, weil laut der PISA-Studie fast jeder 6. 15-Jährige regelmäßig Opfer von Mobbing wird an der Schule. Was kann man gegen Mobbing machen in der Schule? Das weiß Sanem Kleff. Sie ist Pädagogin und leitet das bundesweite Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da geht sie mit ihrem Team an Schulen und sensibilisiert Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler für das Thema Mobbing. Frage an Sanem: Welches soziale Klima begünstigt denn Mobbing?
Das Phänomen, was wir als Mobbing bezeichnen, findet überall statt. Und seltsam ist, dass wir im Moment sehr viel darüber sprechen, was an Schulen, das heißt eben unter Kindern und Jugendlichen passiert. Aber das ist ja nur ein Mini-Ausschnitt unserer Gesellschaft. Wir könnten genauso gut darüber sprechen, wie in Friseurinnungen, bei den Bäckereien, in Kauf- Kaufhäusern oder in städtischen Verwaltungen Mobbing stattfindet. Das Phänomen ist ein menschliches Phänomen, das soziologisch in Gruppen stattfindet und eben keines, was alleine auf Kinder und Jugendliche zu projizieren ist. Das ärgert mich ein bisschen im Moment bei der aktuellen Diskussion. Freuen tut mich allerdings, dass der Blick auf die Arbeits-, Lebens-, Lernumstände in der Schule dadurch vielleicht hoffentlich noch mal sinnvoll gewendet werden, um dort Schritte, die Sinn geben können, auch zu verstärken und umzusetzen. Übrigens das Beispiel, was Sie gaben aus Ihrer Schülerzeit, würde ich noch gar nicht automatisch als Mobbing benennen, sondern das war möglicherweise auch nur in Anführungsstrichen ein Hänseln, ein Ärgern, ein als befremdlich empfinden. Denn mit dem Begriff Mobbing möchte ich gerne etwas vorsichtiger umgehen, denn dieses bezeichnet eigentlich einen recht lang andauernden, gezielten, von einer Gruppe, einer Person gegenüber ausgeübten Form des Umganges, die ein soziales Exit dieser Person eigentlich zum Ziel hat. Das ist nicht gleichzusetzen mit dem, dass man sagt, oh mein Gott, ja, wie blöd ist der, wie komisch spricht die.
Also in meiner Erinnerung war das auf jeden Fall schon mehr als nur Hänseln. Das war definitiv nicht jetzt zielgerichtet, dass sich da Leute zusammengetan haben und gesagt haben, wir schließen die jetzt aus. Aber es war so eine Art Command, so eine Art stille Übereinkunft im Rest der Klasse, dass diese Person einfach, weil sie anders war, weil sie aus Sachsen und nicht aus Bayern war, ein Stück weit nicht dazugehören sollte. Sie hat dann irgendwann, änderte sich das, da vergingen auch ein paar Jahre und dann wurde das alles sozusagen normal und Gott sei Dank. Aber in der Rückschau würde ich das durchaus als eine Form der Ausgrenzung bezeichnen.
Okay, inwiefern kann gut sein. Nur würde ich einen anderen Begriff, den Sie erwähnten, auch nochmal unterstreichen wollen, weil Sie sagten, beim Abi-Treffen hätten Sie es mit dieser Schülerin klären können. Daraus entnehme ich, es ging um ein Gymnasium. Und wenn Sie fragen, gibt es überall Mobbing, war meine Antwort ja, das gibt es überall, aber nicht überall in der gleichen Form. Die Formen ändern sich nach Schulstufen, nach Altersjahrgängen und eben auch sozialen Zusammensetzungen, aber nicht der Kern des Anliegens.
Gibt es denn Kinder oder Jugendliche, die besonders gefährdet sind, Opfer von Mobbing zu werden?
Ja, das hätten alle so gerne, ne? Dass man sagt, die besonders schwachen Schwächlingen oder die, die bestimmte Eigenschaften haben, sind dafür prädestiniert, Opfer zu werden. Das hieße ja in der Umkehrung auch, es gibt bestimmte Eigenschaften, über die Kinder verfügen können und sie davor schützen, Mobbing-Opfer zu werden. Das stimmt nicht. Es geht immer darum, wie das Machtverhältnis ist zwischen der Gruppe, die mobbt, und dem potenziellen Opfer. Jeder Mensch kann in die Rolle des Opfers geraten, sobald sich das Umfeld und die Gruppe, der er gegenübersteht, sich ändert.
Wie kann man das verhindern, dass jemand, egal wer, zum Opfer wird?
Unser Ziel darf nicht sein, alleine uns vorzunehmen, wir wollen jetzt was dafür tun, dass alle Kinder nicht Opfer werden, sondern wir müssen im gleichen Atemzug sagen, wir müssen überlegen, was trägt denn dazu bei, dass Kinder Täter auch werden. Und wenn wir uns beides angucken, ist interessant, dass sich auf beide Fragen eigentlich eine sehr ähnliche Antwort ergibt. Nämlich Kinder, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, haben weniger das Bedürfnis, sich in Klicken zusammenzutun, um einen Schwächeren fertig zu machen, um dieses Machtgefüge auszuspielen. Das Bedürfnis ist geringer bei ihnen. Und gleichzeitig ist so, dass Kinder, die ein starkes Selbstwertgefühl haben, auch eher in der Lage sind, sich Hilfe zu holen, sich zu wehren oder es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, dass sie Opfer werden.
Vielleicht hören uns ja Lehrerinnen, Lehrer zu, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen oder künftige Lehrerinnen und Lehrer. Was können die denn tun, wenn sie mitbekommen, dass da jemand Opfer wird oder vielleicht so auf dem Weg dahin ist, zum Opfer zu werden?
Dann gilt es erstmal selbstkritisch festzuhalten, dass das Kind zwar noch nicht ganz in den Brunnen gefallen ist, aber dass schon einige Vorstufen nicht erkannt wurden. Da muss man schon mal an sich selbst gerichtet sagen, oh, da haben wir ja was nicht mitgekriegt, nämlich wir haben die Dynamik in der Gruppe gar nicht mitgekriegt, in der Gruppe der Täter, die jetzt Täter sind oder auf dem Weg dahin sind, warum haben wir das nicht mitgekriegt? Müsste die erste Frage sein, die man sich selbst stellt. Aber das erste Tun muss natürlich sein, zu sagen, wie verhindern wir jetzt, dass dieses Kind tatsächlich zum Opfer wird oder wenn es das schon geworden ist, wie beschützen wir es und machen es jetzt stark, dass sich auf die Seite des Opfers zu stellen, ist der allererste Schritt, aber der andere darf nicht verloren gehen. Wir müssen uns fragen, wie konnte es sein, dass wir nicht gesehen haben, welche Dynamiken hier im Gange sind.
Was ist denn mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, beziehungsweise dein Analog dazu ja auch mit Kolleginnen und Kollegen? Wie können die denn eingreifen, wenn sie feststellen, da wird irgendjemand ausgegrenzt, Opfer von Mobbing?
Also auch da ist ja die zentrale Frage, wie weit der die Einzelne sich selbst in der Lage sieht, der Gruppe gegenüber sich zu verhalten. Denn nochmal, Mobbing ist nicht etwas, was zwischen zwei Individuen, die gleichrangig sind, wenn ich den Begriff mal benutzen darf, ausgetragen wird. Das ist Streit, das ist Hass, das ist alles Mögliche. Aber Mobbing ist etwas, was unbedingt einen sozialen Gruppenkontext erfordert. Das heißt, wenn jemand solche Entwicklung verhindern möchte oder dort intervenieren möchte, muss die Person die Kraft, das Selbstbewusstsein haben, sich gegen die Gruppe, die aktive Tätergruppe zu stellen. Es ist oft schwierig, das als Einzelperson zu machen. Es ist dann leichter, wenn ich weiß, an wen ich mich noch wenden kann, mit wem ich gemeinsam handeln kann. Kurz, je besser die einzelnen Kinder eingebunden sind in eine gute Kommunikationsstruktur innerhalb der Klasse, innerhalb der Schule, mit der Familie und darüber hinaus, umso mehr Möglichkeiten haben sie, auch stark zu sein und auch der Tätergruppe auch sich entgegenzustellen.
Sanem Kleff vom bundesweiten Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, hat uns erklärt, wie man Mobbing erkennen und bekämpfen kann, insbesondere in den Schulen. Und wenn ihr jetzt merkt, dass euch das irgendwie bekannt vorkommt, auch aus dem Job oder aus der Uni oder wo auch immer her, guter erster Schritt ist mal mit Vertrauten drüber sprechen. Klingt vielleicht erstmal banal, aber es in sich hineinzufressen, ist nicht besonders viel wert.
Deutschlandfunk. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Antalya. In der türkischen Küstenstadt Antalya wird der Müll mit Klängen von Vivaldi abgeholt. Genauer gesagt in der Altstadt der Touristenmetropole. Zweimal am Tag, morgens und abends, holen die Mitarbeiter der Stadtwerke den Müll ab. Ihr Kommen kündigen sie mit Vivaldis vier Jahreszeiten an. Seit etwa 5 Jahren sind große Müllcontainer in der Altstadt verboten. Die Anwohner und Geschäftsleute stellen seitdem ihren Müll in Müllbeuteln vor die Tür. Die Mitarbeiter der Stadt nehmen sie dann mit. Ein Sprecher sagte, klassische Musik passe nicht nur zur Umgebung der Altstadt. Vivaldis vier Jahreszeiten werde von allen auch als angenehm empfunden. Insbesondere Touristen seien darüber positiv überrascht.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.